Vis-à-vis.
Hey, was, seit fast 4 Wochen sind Sie jetzt Hüter der Landeskasse, Herr über das Landesvermögen. Was vielleicht nicht alle wissen, Sie sind auch noch CDU-Generalsekretär und damit auch so der Mann hinter dem Wahlerfolg von Kai Wegner. Kann man sagen, Sie sind auch ein bisschen Bürgermeistermacher?
Also zunächst einmal freue ich mich über den Wahlerfolg meiner Partei und wenn ich da Anteil dran haben kann, umso schöner. Aber ich glaube, jetzt geht es vor allem um andere Aufgaben, nämlich diese Stadt zu regieren und das steht für mich auch im Mittelpunkt.
Das klingt schon sehr nach Senator. Im Wahlkampf gerade waren Sie als Generalsekretär auch jemand, der durchaus auch mal harte Worte benutzt hat. Zum Beispiel Klimakleber waren auch mal Idioten. War das so ein bisschen auch Temperament oder war das die Rolle oder war das Twitter?
Also man sollte mein Temperament sicher nicht unterschätzen, aber sicherlich gehört auch vieles zur Rolle. Zu weit gehört, als Generalsekretär schlägt man immer einen etwas härteren Ton an als der eine oder andere in der ersten Reihe. Vor allem aber war es die Gelegenheit, diese Kampagne zu managen und zum Erfolg zu führen. Und dass das so gut gelungen ist, darauf bin ich auch ein bisschen stolz.
Jetzt sind Sie Senator und wenn Sie durch Ihre Verwaltung gehen, zu Ihrem Büro gehen, da kommen Sie an der Ahnengalerie vorbei. Da hängen so Fotos von Ihren Amtsvorgängern, also Elmar Pirow, Thilo Sarrazin, Ulrich Nussbaum. Was denken Sie, wenn Sie da langlaufen?
Als erstes läuft man ja an preußischen Finanzministern vorbei. Das flößt einem schon gehörigen Respekt ein. Aber auch sonst sind die Amtsvorgänger ja jeweils für ihre ganz unterschiedliche Handschrift bekannt und mitunter auch berühmt geworden. Ich bin gespannt, welche Spuren ich hinterlassen darf.
Ich habe Sarrazin bewusst jetzt nochmal auch namentlich erwähnt, weil er damals den Solidarpakt umgesetzt hat mit ordentlichem Gehaltsverzicht für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Was Sie jetzt wollen, ist, Sie sagen, Gehälter und Bezüge müssen rauf auf Bundesniveau. Das wird so wahrscheinlich 1 Milliarde Euro kosten, wenn man es wirklich macht. Woher nehmen Sie die?
Thilo Sarrazin wäre jetzt nicht unbedingt mein Vorbild. Ich suche da schon nach einer sehr eigenen Handschrift. Und das Thema, das Sie ansprechen, ist ja für sich nicht alleingenommen zu sehen, sondern es geht um die Frage, wie machen wir Berlins Verwaltung fit für die Zukunft? Wir werden bis zum Jahr 2030 allein aus demografischen Gründen bis zu 40.000 Abgänger aus der Berliner Verwaltung haben. Es sind dann auch die zu betrachten, die aufgrund attraktiverer Arbeitsbedingungen womöglich außerhalb des öffentlichen Dienstes ausscheiden. Und wir müssen alles daran setzen, die besten Köpfe für die Berliner Verwaltung weiterhin zu gewinnen. Und dafür müssen entsprechende Rahmenbedingungen her. Das hat auch mit Bezahlung zu tun, aber sicherlich auch mit Strukturreformen. Denn ich glaube nicht, dass es uns gelingen wird, bis zum Jahr 2030 die gleiche Anzahl von Menschen zu gewinnen, wie uns das mit den aktuell 130.000 Stellen schon heute ja nicht gelingt. Es sind um die 7.000 Stellen aktuell unbesetzt.
Wir werden weniger Beschäftigte haben, aber die, die wir haben, bekommen mehr Geld.
Das wird mutmaßlich so sein. Wir sind ja in einer Stadt, die auch davon geprägt ist, dass das Land Berlin konkurriert mit Bundesbehörden, mit Bundesministerien, mit großen Verbänden, mit aufstrebenden Unternehmen. Können wir uns nicht leisten, im Bereich der Bezahlung und auch sonst bei attraktiven Arbeitsbedingungen hinterherzuhängen. Und das ist ein Projekt, das ich mit in den Mittelpunkt meiner Arbeit stellen werde.
Haben Sie sowas wie eine Zielzahl, wie viele Beschäftigte Berlin braucht, um zu funktionieren? Das ist ja das erklärte Ziel des Senats.
Ich habe den Kolleginnen und Kollegen im Haus gesagt, dass sie sich einmal mit einem Zielbild beschäftigen sollen, mit unterschiedlichen Szenarien, wie viele Menschen eigentlich in 10 Jahren angesichts der demografischen Entwicklung und des Wettbewerbs noch gewinnbar sein werden für die öffentliche Verwaltung. Und darauf müssen wir alles ausrichten, darauf müssen wir unsere Arbeitsbedingungen ausrichten, aber eben auch die Strukturen der Verwaltung.
Was ich mich da frage, ist, wir haben ja vor allen Dingen einen Mangel in so Bereichen, die sehr bürgernah sind, an den Menschen nah dran. Sozialarbeiter, Erzieher, Polizisten, Feuerwehrleute, Amtsärzte und. Da wird der Bedarf doch eher nicht kleiner.
Das wird sehr unterschiedlich ausfallen. Deswegen hatte ich ja auch gebeten, einmal hineinzuleuchten und wirklich die Frage zu stellen, welche Art von Ausbildung, welche Art von Qualifikation, welche Flexibilität im Dienstrecht braucht es am Ende, um den Laden am Laufen zu halten, buchstäblich, und nicht hinter das Niveau an Daseinsvorsorge zurückzufallen, auf das die Menschen schlicht einen Anspruch haben.
Eine der ersten Maßnahmen der neuen Koalition war, dass sie neue Leitungsstellen in den Verwaltungen geschaffen haben, die auch besser dotiert sind. War das vielleicht vor dem Hintergrund, was da ansteht, ein suboptimales Signal?
Tatsächlich ging es gar nicht so sehr um das Schaffen zusätzlicher Stellen. Wir haben insgesamt die Struktur der Leitungsbereiche neu aufgestellt. Wir haben sie professionalisiert. Wir haben uns ein Beispiel an Bundesministerien und deren Stabsstruktur genommen, um auch die politische Schlagkraft zu erhöhen. Nicht zuletzt, um auch Themen wie Verwaltungsreform mit neuer Kraft anzugehen. Und was das Thema der Besoldung einiger Stellen angeht, wir haben andere dafür übrigens eingespart, sage ich auch ausdrücklich, mein Ziel ist es, dass die im öffentlichen Dienst Beschäftigten in Berlin insgesamt besser verdienen. Also da möge sich niemand ausgenommen fühlen.
Ich komme nochmal zurück auf die Berufsgruppen, die ich so eingangs erwähnt hatte, also Sozialarbeiter, Polizisten, Feuerwehrleute. Brauchen wir nicht generell vielleicht mehr Indianer und weniger Häuptlinge?
Also die Frage ist, wo verbergen sich welche Häuptlinge und was tragen sie dazu bei, dass das Schiff insgesamt auf einem guten Kurs sich bewegt? Das werden wir uns sehr genau anschauen. Unser Ziel ist Strukturoptimierung auf allen Ebenen.
Man darf ja manchmal in der Politik auch träumen. Das tut Ihre Kollegin von der SPD, die Arbeitssenatorin Jansel Kisseltippe von der Vier-Tage-Woche. Träumen Sie auch davon?
Ich finde, das ist ein Modell, das sie ja jetzt auch angekündigt hat, auszuprobieren und bei dem wir uns die Ergebnisse ansehen werden. Am Ende geht es mir aber nicht um Träume, es geht mir um belastbare Zielvorstellungen und darauf müssen wir dann hinarbeiten, innerhalb relativ kurzer Zeit Weichen zu stellen, für die es nach uns auch zu spät wäre. Noch einmal, 2030, das ist nicht ganz weit weg, das sind 7 Jahre und jeder, der nach uns kommt, der wird schon zu spät sein, um noch die entscheidenden Weichen stellen zu können.
Wir führen jetzt ja eine Reihe von Interviews im RBB 24 Inforadio mit den neuen Senatorinnen und Senatoren und haben uns dafür etwas überlegt, eine Schnellantwortrunde. Also
viel Glück dabei.
Ich beginne und Sie vollenden, wenn Sie mögen. Geht los. Die Frage, hast du mal eine Mark, löst bei mir den Impuls aus?
Habe ich schon öfter gehört. Am Ende geht es darum, Prioritäten zu setzen und Disziplin zu wahren.
Seit ich Senator für Finanzen bin, habe ich mir ganz schnell abgewöhnt.
Habe ich mir ganz schnell abgewöhnt, alles für selbstverständlich zu nehmen und freue mich darauf, auch Verwaltung jetzt neu kennenzulernen.
Hertha spielt nun in der zweiten Liga. Das ist ein bisschen wie Opposition vielleicht, um wieder an die Regierung, also in die erste Bundesliga zu kommen, muss man?
Also ich finde zunächst einmal, Hertha gehört in die erste Liga und Berlin in die Champions League und genau daran werden wir arbeiten.
Wenn ein Immobilienunternehmer mit einer 800.000-Euro-Spende ankommt, bin ich?
Zunächst einmal freue ich mich, wenn er dabei zuerst an das Land Berlin denkt und soweit es darum geht, dass er damit Parteien unterstützen möchte, freue ich mich auch über das demokratische Engagement, werde aber immer darauf hinweisen, dass so etwas nicht unter Bedingungen geschehen darf.
Das ist ja im Moment, bleiben wir noch kurz dabei, ein Gesprächsthema, mit dem auch der regierende Bürgermeister immer wieder konfrontiert wird. Der Immobilienunternehmer Gröne hat 800.000 Euro an die CDU gespendet und den Eindruck erweckt, das sei an Bedingungen geknüpft. Sie haben schon klar gesagt, das kann natürlich gar nicht sein, das wäre auch natürlich strafbar, aber ist es nicht doch ein politisches Problem, auch wenn jemand hinkommt, ein Unternehmer, eine reiche Einzelperson und die Scheine auf den Tisch legt?
Also in der Tat sehe ich auch dann ein Problem, wenn dieser Eindruck entsteht. In dem Fall hatten wir es ja damit zu tun, dass wir es bei dem Herrn Gröner mit jemandem zu tun haben, der sich sehr, sehr stark gegen Kinderarmut engagiert, der sehr viel dafür tut, dass das Leben von Obdachlosen besser wird und der es übrigens immer falsch fand, dass die CDU den Mietendeckel abschaffen will und uns politisch auch immer wieder herausgefordert hat in dieser Frage. Aber zu keinem Zeitpunkt hat er mit einem dieser Themen seine Spende verknüpft. Ich glaube, es ging ihm eher darum herauszustellen, dass er gerade keinen wirtschaftlichen Vorteil aus solchen Spenden gezogen hat oder ziehen wollte und missverstanden. Dieser Art hätten wir uns allen, glaube ich, gerne erspart.
Aber diese Spenden sind ja gewissermaßen auch die finanzielle Basis für eine sehr erfolgreiche Wahlkampagne.
Tatsächlich hatten diese Spenden mit der Wahlkampagne, die wir jetzt zu führen hatten, gar nichts zu tun. Es handelt sich ja schon um länger zurückliegende Spenden. Insgesamt ist es aber tatsächlich so, dass Parteien sehr stark darauf angewiesen sind, Unterstützung nicht nur aus, ich sag mal, dem Bereich der staatlichen Parteienfinanzierung, sondern vor allem aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden zu ziehen. Darauf ist unser System der Parteienfinanzierung insgesamt angelegt und das ist auch nicht zu beanstanden, solange man sich an alle Regeln hält. Und deswegen ist auch gut, dass das jetzt überprüft wird und dann transparent besteht.
Finanzsenator Stefan Evers im RBB 24 Inforadio vis-à-vis. Wir machen einen harten Cut, wir kommen vom Haben eher zum Soll. Das sind die Schulden. Wenn wir hier beide sitzen im Rathaus im Studio, da läuft oben nicht nur die Rathausuhr, sondern auch die Berliner Schuldenuhr und die rattert förmlich. Die schwarz-rote Koalition will aber weiter Schulden machen, unter anderem ein bis zu 10 Milliarden Euro schweres Sondervermögen für Klimaschutz.
Klimaschutz ist das eine Thema, Resilienz und Transformation ist das andere. Also die Frage, wie richten wir Berlin in kürzester Zeit aus auf das, was der immer schnellere Klimawandel auch an Herausforderungen mit sich bringt? Und wie befreien wir Berlin auch innerhalb kürzester Zeit aus energiepolitischer Abhängigkeit? Wie sehr man davon abhängt, haben wir in den letzten Monaten der Auseinandersetzung und des Krieges in der Ukraine ja schmerzvoll erfahren und die geopolitischen Risiken sind nicht kleiner geworden. Insofern sind die Herausforderungen riesig und wenn Sie vom Klimaschutz sprechen, das lässt uns ja auch keine Zeit. Also es gibt Dinge, bei denen sage auch ich als Finanzsenator, es gibt Kredite, die sind nie zurückzuzahlen. Und das geschieht, wenn wir klimapolitisch auf Pump leben. Also insofern setzen wir da klare Prioritäten, werden das Geld aber nicht zum Schornstein hinauspusten, sondern schauen, dass das investiert wird, auch nachhaltig investiert wird. Und nachhaltig heißt für mich, dass wir das Geld so anlegen, dass es uns in Zukunft auch Aufwendungen erspart.
Und dennoch, ich hatte immer das Gefühl, die CDU ist so die Hüterin der Schuldenbremse. Das ist nun nicht mehr so der Fall.
Wir handeln ja im Rahmen der Schuldenbremse. Wir setzen sie ja nicht außer Kraft. Und insbesondere werden wir auch ein Augenmerk darauf legen, dass in anderen Bereichen Schulden getilgt werden zeitgleich. Also es finden ja zwei Dinge gleichzeitig statt. Zum einen tilgen wir Kredite, zum anderen setzen wir einen neuen investiven Schwerpunkt. Und angesichts dessen, wie die Dramatik der Lage aussieht und wie wenig Zeit wir zur Bewältigung dieser Herausforderungen haben, halte ich das allemal für vertretbar.
Und was wäre noch eine Erklärfrage, der Unterschied zwischen einem Sondervermögen und einem Schattenhaushalt?
Also angesichts dessen, dass wir sehr deutlich gesagt haben und auch sicherstellen werden, dass das Parlament zu jedem Zeitpunkt volle Transparenz hat über die Verwendung der Mittel und auch über die Zielerreichung, sehe ich darin keinen Schattenhaushalt.
Nun ist Ihre wahrscheinlich erste und wichtigste Aufgabe gerade die, einen neuen Doppelhaushalt aufzustellen. Das läuft bis zum Sommer. Alle 2 Jahre wieder das gleiche Prozedere. Es gibt deutlich mehr Wünsche, als Geld da ist. Um wie viele Milliarden ist der Haushalt diesmal überbucht?
Also es ist jedenfalls tatsächlich so, dass wir keinen Mangel an Wünschen haben, aber wir stets Grenzen des Machbaren und der verfügbaren Mittel. Wir schauen jetzt gerade, wie wir das miteinander in Einklang bringen, also die Wünsche mit dem Machbaren. Und was ich eingangs gesagt habe, dass nämlich es gilt, Disziplin zu wahren, Prioritäten zu setzen, das gilt auch für die Haushaltsberatungen. Und insofern, denke ich, werden wir da gemeinschaftlich auch im Sinne einer angestrebten Konsolidierung dieses Haushalts einen guten Weg finden, bis zum 11. Juli im Senat und nach der Sommerpause im Parlament.
Aber eine Zahl mögen Sie nicht sagen.
Wie gesagt, die Zahl der Wünsche ist wie stets um ein Vielfaches höher als die verfügbaren Mittel.
Wir kommen zu einer anderen Zahl. Das 29-Euro-Ticket, das soll ja für alle kommen, hat die Koalition sich vorgenommen. Was wird das kosten?
Das hängt davon ab, wie es ausgestaltet wird. Wir prüfen da verschiedene Modelle. Mir kommt es darauf an, dass wir in Übereinstimmung mit Brandenburg einen Weg finden und einen, der auch, ich sag mal, im Rahmen des Haushalts die geringstmöglichen Belastungen mit sich bringt, aber gleichzeitig für alle Berliner sicherstellt, dass sie für ihren Nahverkehr nicht mehr als 29 Euro pro Monat bezahlen müssen. Mit dem Deutschlandticket für 49 Euro haben wir jetzt, glaube ich, schon eine ganz gute Grundlage und wie wir gegebenenfalls auch darauf aufsatteln können, das ist Gegenstand der Gespräche.
Stefan Evers, wir sind fast am Ende dieses Vis-à-vis angelangt. Ich komme nochmal zurück zum Anfang. Zur Ahnengalerie in Ihrer Verwaltung. Da gab es Vorgänger, Sie haben das schon gesagt, sparen bis es quietscht wird nicht unbedingt Ihr Motto werden. Andere haben die Ära des Konsolidierens und Investierens ausgerufen. Was könnte denn Ihr Motto werden?
Ich fand unser gemeinsames Motto Konsolidieren und Investieren schon damals gut und finde es auch für die jetzige Zeit angebracht. Vor allem möchte ich aber Motor dieser Verwaltungsreform werden, für die Berlin so dringend braucht. Und deswegen, wie ich es am Anfang gesagt habe, in den Mittelpunkt meines Schaffens auch gerade die Personalbedarfsplanung für die Zukunft Berlins stellen und sicherstellen, dass wir in Zukunft noch handlungsfähig sind.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.